Deutschlandfunk. Hintergrund.
Blackbox Computerchip. Welche Risiken in elektronischen Geräten stecken? Von Manuel Walz.
Also im Prinzip sehen Sie hier 1, 2, 3, 4, 5, ich sag mal Microchips, die sind noch in einem Paket drin. Die haben vielleicht jeweils hier so, ich schätze jetzt mal so grob 2 Quadratmillimeter Fläche.
Steffen Becker untersucht hier in Bochum an der Ruhr-Uni und am Max-Planck-Institut für Sicherheit und Privatsphäre Computerchips. Ob sie sicher sind, ob sie das tun, was sie sollen. Die 5 Chips in Beckers Hand sind hintereinander geschaltet. Jeder Chip besteht aus mehreren Lagen.
Und hier sind die Schaltungen, ist die Logik drauf, die dann eben was tut. Also von diesen Größen hier sprechen wir letztendlich.
Computerchips stecken in praktisch allen elektronischen Geräten. Im Auto, im Handy, in Uhren, Waschmaschinen, Kuscheltieren, in Zügen, im Stromnetz. Sie steuern, kommunizieren und überwachen. Und es ist nur sehr schwer herauszufinden, ob sie möglicherweise auch etwas tun, das uns schaden könnte. Viele Geräte sind noch dazu mit dem Internet verbunden und kommunizieren mit der Außenwelt. Martin Meingast ist Referent für VerbraucherInnen bei Deutschland sicher im Netz, einem Verein, der Menschen aufklären will, über die Gefahren, die selbst vom kleinsten vernetzten Chip ausgehen können.
Also ich nehme jetzt mal als Beispiel Überwachungskameras oder andere Geräte, die man in sensiblen Bereichen nutzt, dass eben diese Geräte halt entsprechende Schwachstellen haben, die nicht geschlossen werden und dann Angreifer darüber drauf zugreifen können und halt wirklich live sozusagen in die eigene Wohnung schauen können.
Gerade billige Überwachungskameras seien oft nur unzureichend gegen Angriffe von außen geschützt. Bei vielen Kameras ist das Passwort 12345 vom Hersteller voreingestellt und man wird nicht darauf hingewiesen, es zu ändern. In vielen Fällen verfügen auch die Chips nur über unzureichende Sicherheitstechnik oder haben Schwachstellen. Wenn die Kamera dann noch mit dem Internet verbunden ist, dann kann man von überall auf der Welt auf diese Kamera zugreifen. Und das wird auch gemacht, sagt Martin Meingast.
Es gibt eine Webseite, wo man tatsächlich auch entsprechend danach suchen kann. Also diese Webseite durchforstet alle möglichen bekannten Schnittstellen für entsprechende Webcams. Und da findet man tausende von Kameras, die praktisch offen für alle einsehbar sind. Das kann im schlimmsten Fall einen selber treffen.
Je nachdem, wo eine solche Kamera steht, nimmt sie möglicherweise kompromittierende Bilder auf, die dann über das Internet verbreitet werden können.
Ein anderes Beispiel, gerade aus dem sensiblen oder privaten Bereich, ist Sexspielzeug. Es gibt intelligentes Sexspielzeug und auch da gab es in der Vergangenheit mehrere Vorfälle, wo Sicherheitsforscher gezeigt haben, dass die unglaublich schlecht gesichert waren. Und ich glaube, was Intimeres gibt es nicht, was man nicht preisgeben möchte, als eben die Nutzung eines Sexspielzeugs.
Computerchips können auf 2 Arten problematisch sein. Entweder sie sind wie die in billigen Kameras schlecht gesichert oder sie haben absichtlich Schwachstellen eingebaut, die dann von außen gehackt werden können. Das nennt sich Trojaner oder Backdoor, eine geheime Hintertür. Danach sucht Steffen Becker an der Ruhr-Uni in Bochum. Arbeit im Nanometerbereich.
Aber wenn man sowas untersuchen möchte und da vielleicht reingucken möchte, dann kann man sich vielleicht überlegen, als Analogie dazu, dass man vielleicht auf dem Mond steht, sich einen Wald anguckt, sich einen Baum raussucht und da in ein Blatt auf einen Baum reinzoomen möchte. Ja, das ist also von modernen Microchip, das sind die Dimensionen, über die wir hier quasi sprechen.
Entsprechend schwer ist es, eine Backdoor auf einem Chip zu finden. Gerade bei elektronischen Geräten und Chips aus China aber besteht die Gefahr, dass Backdoors eingebaut sein könnten, die einen geheimen Zugriff via Internet auf die Chips möglich machen. Zu diesem Schluss kommt Wendy Chang. Sie arbeitet beim Mercator Institute for China Studies, kurz MERICS, in Berlin. Hier forschen Politikwissenschaftlerinnen, Ökonomen und IT-Expertinnen zu China und den Beziehungen des Landes zu Europa und der Welt. Wendy Chang sagt, von diesen elektronischen Teilen gehe nicht nur eine abstrakte Gefahr aus. Die Gefahr sei sehr real.
Chinese government in some cases have a lot of influence over its tech companies.
Auf manche Tech-Firmen in China hat die Regierung sehr großen Einfluss. Es kommt immer auf die Firma an, was sie genau macht und ob die Regierung das für ihre eigenen Ziele nutzen kann.
That aligns with the Chinese government's own goals.
Zu diesen Zielen gehört, ein positives Bild des Landes in der Welt zu verbreiten, in einigen Schlüsseltechnologien den Weltmarkt anzuführen, die USA im Wettlauf der größten Volkswirtschaften einzuholen. Auch die Kontrolle über Taiwan zu übernehmen ist ein Ziel Und dafür nutzt die chinesische Regierung auch ihre Tech-Firmen.
Sie ist zum Beispiel Anteilseignerin einer Firma, die Hikvision, der größte Anbieter von Überwachungskameras weltweit.
Diese Kameras kaufen Menschen, Institutionen und Unternehmen auf der ganzen Welt und installieren sie teils an sensiblen Orten. Die USA, Australien und Großbritannien haben sie aber in Regierungsgebäuden verboten, aus Angst, die chinesische Regierung könnte darauf zugreifen. Deutschland ist dem bisher nicht gefolgt. Bei Hikvision sei die Verbindung zwischen der Firma und der Regierung offensichtlich. Genauso bei Huawei, dem Tech-Giganten, der Handys und Ausrüstungen für die schnellen 5G-Telekommunikationsnetze herstellt. Auch andere Firmen können jederzeit zur Zusammenarbeit gezwungen werden, wenn das Portfolio des Unternehmens zur Interessenlage der Regierung passt. Ein Zugriff auf chinesische Chips in Geräten auf der ganzen Welt sei definitiv möglich, sagt Wendy Chang von Marix.
Es gibt sogenannte Cybersicherheitszentren, zum Beispiel das National Cyber Security Center in Wuhan, das Nachwuchs für diesen Zweck ausbildet. Die chinesische Regierung veranstaltet auch Hackerwettbewerbe oder hilft anderen Branchen dabei, Hacker zu fördern. Wir wissen, dass diese Leute, wenn sie ausgebildet sind, oft für Scheinfirmen arbeiten, die lose mit dem Ministerium für öffentliche Sicherheit verbunden sind. Und wir wissen auch in etwa, was sie tun. Und das steht fast immer in Einklang mit staatlichen Zielen.
Gehackt würden sowohl öffentliche als auch private Einrichtungen oder Unternehmen überall dort, wo relevante Informationen vermutet werden.
Datensammeln steht dabei im Mittelpunkt, zum Beispiel über Rüstung und Verteidigung, über die Energieversorgung oder anderes geistiges Eigentum.
Auch die kritische Infrastruktur steht im Fokus, vor allem das Telekommunikationsnetz. Die NATO-Länder, auch Deutschland, diskutieren schon länger, chinesische Anbieter generell zu verbieten. Die Telekom setzt kritische 5G-Mobilfunkkomponenten nur ein, wenn sie vom Bundesinnenministerium freigegeben wurden. Der größte Mobilfunkbetreiber in Deutschland schreibt auf Anfrage:
Weiterhin unterhalten wir ein umfangreiches Sicherheitskonzept. Ein qualifizierter Katalog an Sicherheitsmaßnahmen, Konfigurationsvorgaben und Testmethoden gewährleistet ein hohes Sicherheitsniveau, das von Experten als eines der strengsten Regelwerke weltweit bezeichnet wird. Zudem sei erwähnt, dass wir bereits 2019 entschieden haben, Komponenten chinesischer Hersteller aus dem Kernnetz zu entfernen.
Die Einschränkung der Telekom im Kernnetz bedeutet aber auch, chinesische Komponenten werden weiterhin im 5G-Netz verbaut. Auch von Orten oder Dingen, die erst einmal nicht besonders sensibel erscheinen, geht allerdings eine Gefahr aus. Eine Journalistin der Wirtschaftswoche hat kürzlich ein Szenario entwickelt, das sogenannte Wechselrichter betrifft. Die speisen die Energie aus Solarmodulen ins Stromnetz ein. Praktisch alle Wechselrichter sind mit dem Internet verbunden und lassen sich darüber fernsteuern. Einer der größten Anbieter für diese Geräte ist Huawei, die Firma, auf die laut Marix die chinesische Regierung großen Einfluss hat. Würde man mittags bei hoher Solarstromproduktion gleichzeitig alle Wechselrichter in einer Großstadt abschalten, dann würde das einen extrem schnellen Spannungsabfall im Stromnetz auslösen. Es würde zusammenbrechen. Ein Blackout. Auch im Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, kurz BSI, ist man sich der Gefahren bewusst. Auf Anfrage des Deutschlandfunks schreibt die Behörde:
Das Risiko von Backdoors auf Chips, sogenannte Hardware-Trojaner, ist nach Einschätzung des BSI durchaus gegeben. Gegenmaßnahmen umfassen vor allen Dingen organisatorische Aspekte, wie die Fertigung der Komponenten durch vertrauenswürdige Hersteller, als auch technische Aspekte, etwa fortgeschrittene Detektionsfähigkeiten für Einzelfallprüfungen.
Die Behörde setzt folglich auf vertrauenswürdige Lieferanten, also vermutlich keine Hersteller aus China. Denn bei der Prüfung der Komponenten stößt das BSI an technische Grenzen. In besonders sensiblen Bereichen setzt das BSI auf einfachere Chips, die überprüft werden können und die Sicherheit des gesamten Produktes gewährleisten. Die Behörde schreibt weiter:
Solche Sicherheitschips weisen eine geringere Komplexität als das Gesamtsystem auf und erlauben daher auch eine Tiefenprüfung dieses Chips neben anderen flankierenden Maßnahmen wie organisatorischen Vorgaben und stichprobenartigen Prüfungen aller Komponenten.
Tiefenprüfungen dieser Art macht auch Steffen Becker an der Ruhr-Uni in Bochum. Bei der Herstellung von Computerchips herrschte meist Arbeitsteilung. Eine Firma, meist in den USA, aber auch in Europa, designt den Chip. Eine andere Firma, meist in Taiwan, stellt ihn her. Immer häufiger aber werden Chips in China designt und dort auch hergestellt. Es gibt zwei Arten, wie eine Backdoor auf einen Computerchip gelangen kann. Zwei mögliche Angreifermodelle, wie die Forscher hier sagen. Entweder der Entwickler designt den Chip bereits mit der Backdoor, oder der Hersteller des Chips baut sie bei der Produktion heimlich ein. In dem Fall kann Steffen Becker eine Backdoor auf dem fertig produzierten Chip entdecken. Dazu muss er aber das Design kennen, den Bauplan. Das setzt voraus, dass es eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen dem Designer und ihm oder den Sicherheitsbehörden gibt. Und das ist bei Chip-Designern aus China derzeit nicht der Fall. Wenn man das Design aber nicht kennt, den Bauplan nicht detailliert vor sich hat und die Backdoor schon vom Designer in den Chip mit eingeplant wird, dann gestaltet sich die Suche danach sehr schwer, sagt Becker.
Wenn ich davon ausgehe, also dass ich meinem Designer nicht vertrauen kann, dann müsste ich entweder gar nicht verwenden, was von ihm entworfen wird, oder ich muss mir vielleicht sehr viele Daten, also sehr viel auch von Betriebsgeheimnissen, sehr viel geistiges Eigentum quasi aushändigen lassen, um dann das auch wieder sehr aufwendig überprüfen zu können.
Ein solches Szenario sei kaum vorstellbar und trete in der Praxis nicht auf, sagt Becker. Bei einem Chip, in den der Designer eine Backdoor eingebaut hat und man den Bauplan nicht kennt, ergebe eine Untersuchung daher nur wenig Sinn.
Also es ist tatsächlich ein Angreifermodell, was wir aufgrund der schieren, ja, unendlichen Möglichkeiten, die da so ein Designer hätte, eigentlich weniger betrachten, denn man weiß gar nicht so recht, wo man da anfangen soll.
Eine Backdoor zu finden ist auf unterschiedliche Arten möglich. Entweder man betrachtet das Design unter dem Mikroskop, so wie Steffen Becker. Dazu braucht man eben den Bauplan, um ihn mit dem vorliegenden Chip zu vergleichen. Eine andere Möglichkeit ist, das Verhalten eines Chips zu untersuchen. Also zu beobachten, ob er das tut, was er soll. Beckers Kollege René Valendi erklärt das Vorgehen.
Und letztendlich, was man im Feld tun kann, ist, dass man mehrere Chips verwendet. Also der Gedanke ist zum Beispiel, wenn ich zwei verschiedene Hersteller habe und diesen beiden nicht vertraue, dann könnte ich jetzt versuchen, das ist super kostenaufwendig, aber das kann man in der Praxis tatsächlich machen, dass ich mir von beiden Herstellern einen Chip bauen lasse, sage ich möchte, dass der genau das und das tut und dass die beiden sich quasi exakt gleich verhalten würden. Und dann kann ich natürlich hingehen und kann mir das Verhalten anschauen und wenn plötzlich einer dieser Chips was anderes tut, dann kann ich das Gerät zumindest abschalten.
Eine geheime Funktion auf einem Chip muss schließlich auch noch aktiviert werden. Diesen Befehl nennt man Trigger. Auslöser. Der Ablauf sieht dann so aus. Der Chip bekommt einen speziellen Befehl, den Trigger. Der löst über die Backdoor die geheime Funktion aus. Das kann zum Beispiel ein sogenannter Kill-Switch sein. Ein Schalter, der den Chip abschaltet, ihn killt. Damit ließen sich ganze Anlagen außer Betrieb setzen. René Valendi kennt unzählige Möglichkeiten für solche Manipulationen.
Man kann solche Trigger bauen, die nach Zeit funktionieren. Das nutzt man Alterungsprozesse aus, die natürlich in diesem Chip auftreten. Und dann kann man dadurch zum Beispiel einen Chip bauen, der schneller altert und nach einem Jahr statt nach 20 Jahren plötzlich defekt ist oder der nach einem Jahr plötzlich anfängt, eine Funktion auszuüben, die er vorher nicht hatte.
Er könnte dann zum Beispiel anfangen, Informationen an einen unbekannten Empfänger zu senden, aber eben nicht sofort, sondern erst nach einiger Zeit.
Das ist natürlich besonders gefährlich, weil dann der initiale Test natürlich eine Schwachstelle erstmal nicht findet und diese Hintertür sich dann später aktiviert.
Gerade wenn die Hintertür, die Backdoor, schon vom Designer geplant wurde, ist praktisch alles möglich. Was bleibt, ist zu überprüfen, wie diese Chips oder wie ganze Anlagen kommunizieren. Und auch das wird an der Ruhr-Uni Bochum gemacht, ein paar Büros weiter. Tobias Funke steht vor einer Metallkiste, so groß wie ein Schuhkarton. Darin liegt ein Handy.
So für Mobilfunk gibt es halt solche Shielding-Boxen. So. Da kann man das Handy dann reintun. Dann gibt es draußen ein Radiomodul, womit man die Funkwellen in die Box reinkriegt. Und dann kann sich das Handy damit connecten, also verbinden. Genau, und dann kann man mit dem Handy sozusagen interagieren, indem man die Box zumacht. Ne?
Jetzt kann sich Tobias Funke zwischen das Handy und den Funkmast schalten und die gesamte Kommunikation mitlesen. Die ist zwar verschlüsselt, es gibt aber Möglichkeiten, die Daten auch wieder zu entschlüsseln. Tobias Funke startet auf dem Handy in der Box jetzt TikTok. Sofort sieht er auf seinem Bildschirm eine gewaltige Menge von Kommunikationsdaten, die das Handy wegschickt und empfängt. Und er kann erkennen, mit welchen Servern das Programm kommuniziert.
Auf jeden Fall hat die App in den USA angefragt. Hier kann man auch sehen, wem die IP-Adresse zugeordnet ist. Also zum Beispiel Google, auch nochmal Google. Und dann natürlich Deutschland, verschiedene Anbieter. Und das heißt, man kann sagen, ein Server, ein Endpunkt, der eine Information bekommen hat, steht zum Beispiel in Deutschland, in Düsseldorf und gehört der und der Firma.
Server in China sind nicht dabei. Das heißt allerdings nicht, dass TikTok nicht mit solchen Servern kommuniziert. Die App schickt Daten nach Düsseldorf. Tobias Funke kann aber nicht sehen, was dann in Düsseldorf damit passiert. Bei TikTok in den USA gab es einen Fall, bei dem die Daten zwar auf Servern in den USA gespeichert waren, Stellen in China hatten aber Zugriff darauf. Je mehr Chips in allen möglichen Geräten verbaut sind, umso mehr Daten werden produziert. Informationen, für die sich Unternehmen und Regierungen interessieren, die sie sammeln. Wendy Chang vom Mercator Institute for China Studies nennt das Beispiel Elektroauto.
Wenn Sie sich Sorgen um ein Smartphone machen, dann ist ein Elektroauto ein Smartphone auf Rädern. Es hat eine Menge Kameras, eine Menge Sensoren und es kann überall hinfahren.
Deshalb überlegen die USA, chinesische Elektroautos zu verbieten, weil sie fürchten, durch die Hightech-Geräte ausspioniert zu werden, wenn zum Beispiel Soldaten mit einem Auto in eine Militärbasis fahren. Dieselbe Angst gibt es auch in China, sagt Wendy Chang.
Die chinesische Regierung hat verboten, dass Teslas, die in den USA designt werden, nah an Regierungsgebäude oder Militäreinrichtungen heranfahren. Das zeigt, wie sehr sich beide Seiten der Gefahr bewusst sind. Ein Smart Car ist eine gigantische Ansammlung von Hardware, von Computerchips und Software, produziert von vielen unterschiedlichen Herstellern. Und jedes dieser Teile kann eine Schwachstelle sein, kann gehackt werden, kann einen Trojaner oder eine Backdoor eingebaut haben, die wir nicht kennen. Deshalb ist es sehr wichtig, dass wir Wege finden, das alles abzusichern, jedes einzelne Teil, bevor wir erlauben, dass diese Autos überall hinfahren dürfen.
Bisher ist die deutsche Regierung sehr zurückhaltend mit Verboten von Technik, etwa aus China. Angesichts einer zunehmend konfrontativen Weltlage wächst aber das Risiko, angegriffen zu werden. Technik ist überall und sie lässt sich nur schwer absichern, manchmal gar nicht. Von harmlos scheinenden Geräten können erhebliche Gefahren ausgehen. Verbraucherinnen und Verbraucher sollten sich daher gut überlegen, was sie mit dem Internet verbinden möchten und was lieber nicht. Auf die Vernetzung zu verzichten ist aber nicht immer möglich. Neue Autos müssen sogar vernetzt sein, aus Sicherheitsgründen. Auf den möglichen Schaden, der von winzigen Bauteilen in Chips ausgehen kann, sollte sich aber auch der Gesetzgeber einstellen. Je komplexer und intelligenter die Technik ist, desto größer die Gefahr.
Das war der Hintergrund. Blackbox Computerchip. Welche Risiken in elektronischen Geräten stecken? Von Manuel Walz. Redaktion Grit Eggerichs.